Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar, heute im beschleunigten Verfahren. Wer dieses Format noch nicht kennt, das sind unsere Kurzfolgen, so ist die zweite, wo wir einfach ein bisschen lockerer über aktuelle Themen sprechen. Und heute ist unser Thema der Koalitionsvertrag, beziehungsweise alles, was mit Strafrecht zu tun hat, was sich jetzt im neuen Koalitionsvertrag der Ampelkoalition befindet. Ich bin Laura Schneider, ich bin 30 Jahre alt, ich musste kurz denken. Es ist noch nicht so lange und ich habe es, glaube ich, jetzt auch zum ersten Mal sagen müssen. Rechtsreferendarin, Doktorandin, Kommunalpolitikerin und mache das mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger, keine Kommunalpolitik und so alt, dass ich nicht mehr gerade sage, wie alt ich bin. Ihr müsst das selber googeln. 37 bin ich übrigens. Auch wenn ich auf deinem 30. Geburtstag von mehreren Menschen, die ich noch nicht so gut kannte, dort sehr was? Schon krass, wirklich? Ja. Und das, obwohl ich keine Maske getragen habe. Gut. Was machen wir hier, wollten wir sagen. Wir reden hier über Strafrecht. Strafrecht und was links und rechts des Weges liegt. Ja, das machen wir aus Spaß. Wir sind keine Vorlesung und so weiter. Wenn ihr eine Vorlesung braucht, geht in eure Uni und wenn ihr Rechtsberatung wollt, kommt zu uns. Sie haben übrigens jetzt, das ist ein bisschen anstrengend, aber auch immer sehr spannend. Wir machen jetzt kostenlose Erstberatung im Strafrecht.
Ah.
Das heißt, man kann jetzt bei mir anrufen und sagen, ey, Alter, hier liegt eine Leiche, so. Ich habe die gemacht, was mache ich denn jetzt? So, es geht jetzt. Und dann gibt es immer schlaue Antworten. Gut. Laura, ja. Wie machen wir das heute? Du hast es vorbereitet?
Genau, also ich habe ja eben schon gesagt, wir reden heute über strafrechtlich relevante Dinge im neuen Koalitionsvertrag. Ich habe mir eine lange Liste, nein, es geht, ich glaube, über manche Sachen muss man auch gar nicht so viel reden, rausgeschrieben, was sich alles ändern wird. Und wir wollen das halt einfach mal ganz locker durchsprechen, was wir davon halten. Manche Sachen sind auch noch sehr unkonkret, da kann man, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen. Aber genau, so machen wir das. Und wir fangen.
Vielleicht einmal, ja? Sollte man, weil ich weiß, dass wir zum Teil von sehr jungen Menschen gehört werden.
Ja.
Vielleicht so, also überraschend jungen Menschen. Also solche Schülerinnen und Schüler bewerben sich manchmal bei uns in einem Praktikum. Ja, warum denn bei euch in der Kanzlei, bei uns in der Kanzlei? Ja, hast du einen Personal Podcast oder was? Ja. So, ist also okay. Häufiger so.
Was
also,
soll ich das noch erklären?
Einer von uns beiden oder einer von uns beiden muss erklären, was ein Koalitionsvertrag ist.
Ein Vertrag zwischen verschiedenen Parteien, die zusammen eine Koalition bilden, um damit eine Regierung zu bilden.
Genau, also eine Mehrheit. Genau. Und welchen Rang hat das? Ich meine, wie sieht das aus, wenn jetzt die FDP feststellt, nach zwei Wochen, die Grünen, die brechen den, ja? Welches Gericht ist zuständig?
Genau das.
Also genau, kein Gericht. Das ist nämlich genau die Sache. Also ein Koalitionsvertrag, das ist eine politische Absichtserklärung, die man straffrei brechen kann. Die einzige Strafe, die ist so ein bisschen wie so eine Eheversprechen, ja. Also wenn sich zwei Leute oder ein Treueversprechen in einer nicht ehelichen Gemeinschaft, ja, wenn man sich verspricht, gegenseitig zum Beispiel sich nicht mit anderen Männern und Frauen geschlechtlich einzulassen und das nicht tut, ja, dann kann die, das ist ein gutes Beispiel, dann hat man das Vertrauen verspielt und das Gegenstück sagt unter Umständen, ciao mit V, ich bin weg. Aber man kann jetzt nicht sagen, also wir hatten uns das aber ganz vertraglich versprochen hier und du musst jetzt Schmerzensgeld zahlen. Und so ist es im Koalitionsvertrag auch. Das ist eine Absichtserklärung. Ja, also wir machen nichts mit den anderen Parteien, Spaß beiseite, sondern wir machen genau. Nur mit, wir machen folgende politische Projekte und wir wollen das so und so machen. Und das hat nur eine politische Bindung, da kann man nicht klagen, es gibt keine Vertragsstrafen.
Man kann halt die Koalition Richter, verlassen. Sagt, das kann man machen.
Genau. Oder halt die Partnerschaft, ne? Deswegen das Beispiel. Aber es ist halt nur so ein Versprechen, was man so machen will. Und es ist der Versuch einzuengen, was man so macht. Ist übrigens in Deutschland früher gar nicht so üblich gewesen. Ist, glaube ich, tatsächlich durch Gerd Schröder in der ersten rot-grünen Regierung so ein bisschen das erste Mal gemacht worden.
Ja, ich bin da auch nicht immer ein Fan von. Weil dieses, ne, wir machen nichts mit anderen Parteien. Das mag jetzt in dieser Konstellation vielleicht gar nicht das Allerschlechteste sein. Wir hatten aber auch zwei große Koalitionen, also zwischen CDU, CSU und der SPD. Da wäre es schön gewesen, man hätte mal was mit anderen Parteien machen können. Weil, ja. So.
Aber gut. Es ist auch kein Naturgesetz, dass man immer mit der Regierungskoalition Koalition stimmen kann. Könnte auch sagen, wir machen hier jedes Jahr auf jeden Fall einen Haushalt und ansonsten genau. Die freien Kräfte walten. Ne?
Genau, man kann das auch lockerer machen, aber das wird auf Bundesebene so nicht gemacht. Bisher.
Ja. Zumindest. Gut. Genau, zumindest bis jetzt. Gut. Wo befinden wir uns? Wo fangen wir mit an? Laura?
Von vorne. Ich möchte mit den großartigsten Sachen, nein, es sind, also für manche sind es vielleicht nicht die großartigsten Sachen, aber es sind zwei großartige Sachen, über die wir in diesem Podcast auch des Öfteren in Teilen schon gesprochen haben. Und über die andere Sache haben wir im letzten beschleunigten Verfahren gesprochen, das ist die Legalisierung von Cannabis. Die kommt jetzt. Und soweit ich das...
Also kann ich jetzt schon kiffen und bin strafbar, Laura?
Nein, jetzt noch nicht, wenn es freigegeben ist. Ich muss einmal kurz, ich weiß nicht, ob du es im Koalitionsvertrag schon gefunden hast, man muss nämlich sagen, manche Dinge stehen nicht da, wo ich sie gerne hätte.
Ja, das ist schon mal super. Auf welcher Seite befinden wir uns denn?
Ja, genau, das ist die Frage, auf welcher Seite wir uns befinden. Wir befinden uns nämlich nicht im Justizbereich. Ah, hier, doch, Drogenpolitik. Ich habe es gefunden. Auf Seite 87. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Also, das bedeutet, wir bekommen Coffeeshops. Es gibt keine...
Für Erwachsene.
Genau, für Erwachsene. Es gibt keine... Das haben wir letztes Mal auch diskutiert. Also es gibt keine Modellprojekte oder so. Das war, glaube ich, meine Idee der SPD. Sondern es soll für Erwachsene Coffeeshops geben. Genau. Und nach 4 Jahren soll geguckt werden, wie das so sich entwickelt hat.
Genau. 4 Jahre bedeutet aber auch, dass man sagt, das kann die nächste Regierung machen, ne?
Ja, das ist richtig.
So.
Genau, das ist die...
So, ich finde noch wichtig, was dahinter steht. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn ich nämlich jetzt meine Tüte Koks habe und wissen will, ob das gutes Koks ist oder ob es mich wahnsinnig macht, dann möchte ich das auch überprüft haben wollen. Mit der Tüte wird das natürlich nicht klappen, aber da geht es insbesondere so, wenn man so, dass man zum Beispiel in Diskotheken so Checkpoints hat, wo man seine Pillen, die man sich vorher illegal geschossen hat, überprüfen kann, ob die sauber sind.
Ach so.
Also das sind solche Sachen. Okay. Das ist Drug-Checking.
Das ist natürlich ganz cool.
Da geht es sozusagen, also das ist natürlich eine Frage, warum macht man das, ne? Also der konservative Reflex wäre ja zu sagen, ja, Moment mal, dann ermöglichen wir es ja der kleinen 17-jährigen Laura, ja, die dann mit ihren Drogen das erste Mal um die Ecke schießt, auch noch zu sagen, ich nehme Drogen, aber nur sicher, ist natürlich immer noch nicht sicher, ne? Weil es ist halt immer noch eine Droge. So, aber sagen wir mal so, bei anderen Drogen, Alkohol zum Beispiel, macht das der Staat ja auch. Der Staat kontrolliert durchaus, ja, dass, ich sag mal, Havanna Club nicht einfach Farbe verkauft, sondern halt einen ordentlichen Rum. Ja, da wird ja auch Drug-Checking und Inhaltsstoffe überprüfung genommen, damit ich nicht blind von dem Scheiß werde. Also, was das angeht, ist das schon konsequent. Tatsächlich finde ich das gut. Weißt du, weil du diese Woche, egal wie viele Minuten es nur waren, mehr Zeit hattest, dir das Internetgewitter dazu anzuschauen, ist rausgekommen, wie man das machen will?
Nee, habe ich noch nichts außer bisher zugelesen.
Ich habe nämlich meinen Samstagvormittag im Polizeigewahrsam von Hannover verbracht, ja. Auf der richtigen Seite der Türen, nur um das klar zu machen. Also, ich durfte mein Handy behalten, das sagt Insidern, dass da nichts passiert ist. Da habe unter anderem aus Langeweile, weil ich warten musste, dass ein Übersetzer kam für die Hauptverhandlung, für die Haftprüfung, mit einer Staatsanwältin diskutiert und einem Polizisten, also nacheinander, über die Freigabe, weil wir irgendwie jeweils Kopf haben. Und die sind natürlich...
Unglücklich?
Also die sind
Unglücklich?
Unruhig, würde ich eher sagen.
Okay.
Unruhig. Also die waren ganz aufgeregt, weil ja die Staatsanwältin sagt, sie hat einfach Angst, dass es am Ende mehr Arbeit macht als nicht. Ihr Beispiel war, und deswegen erzähle ich es, naja, wie ist denn das? Sie hätten jetzt schon so ein paar Mal Leute, es gibt so ein paar Leute, die sagen, ja, sie haben eine gefälschten oder nicht gefälschten Nachweis, dass sie das zu medizinischen Zwecken nehmen dürfen. Und dann zeigen die so eine orangene Dose und sagen, guck, da ist mein Gras drin. Und jetzt ist ja die Frage, ob das Gras, was da drin ist, in diesem medizinischen Röhrchen, ist das das medizinische Gras oder ist das das Gras, wo sie sich irgendwo gezogen haben?
Ja.
Kann man unter Umständen feststellen, indem man zum Beispiel die Inhaltsstoffe wenn das ein 20 oder 15% THC Stoff ist, das gibt's, ja, richtig guter Haze so aus bestimmten niederländischen Produktionen, da geht das. Das ist dann halt mehr als vielleicht das medizinische Cannabis mit 5% oder 7,5%. Ne? Und dann kann man sagen, okay, stimmt nicht. Und sie sagt, wenn wir das jetzt für jedes Gras, was wir machen müssen, aufdecken müssen, weil alle sagen, ich habe mir immer irgendwo geholt, wäre eine Katastrophe. Ja, ich habe ja gesagt, ja, wir sollen sagen, einfach bis 10 oder 20 Gramm Wirkstoff kann jeder machen, was er will. Und dann habt ihr halt, also ihr, habe ich nicht gesagt, haben sie halt das Problem, wenn sie die Cops losschicken und der Dealer hat nur 20 Gramm dabei, dann müssen sie halt wieder laufen lassen.
Mhm.
Na, dann kannst du halt die kleinen Dealer nicht mehr kriminalisieren und damit auf einen Schlag hat die Polizei was anderes zu tun. Ja.
Ja.
Ja. Und der Polizist, das war auch ein nettes Gespräch, also war alles sehr nett, wenn man da wartet und so ist das immer gut. Da kackt einen meistens keiner an. Und man hat da ja irgendwie gar kein Interesse, sich da irgendwie, weil es ne, geht um was ganz anderes. Da war das so, dass der sagt, ja, ist ja aber genauso schlimm wie Alkohol, er versteht das. Also er hat das nicht so, das ist ja viel schlimmer als Alkohol, er versteht das nicht, dass das veröffentlicht, dass das, ich gesagt, naja, saufen tun wir ja auch. Hat er nicht so eigentlich. Gut, wird also spannend, wie sie es genau machen.
Genau. Weitere großartige Sache ist, 219a wird endlich abgeschafft. 219a StGB, Verbot von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Wir haben das in einer Folge schon mal ausführlich besprochen, weil dieser, der ist mal geändert worden in der letzten Legislatur, meine ich, ziemlich am Anfang, ne? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Und da ist er ein bisschen verändert worden. Letztlich war aber die Konsequenz, dass nicht mal ÄrztInnen auf ihrer Homepage mehr schreiben durften, als wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch.
Also für nicht, die Leute, die noch nicht ganz so lange dabei sind, was ist nochmal 219a? Was stellt das
für Strafe? Habe ich doch gerade gesagt.
Ach so, ich habe das.
Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche.
Also, ich darf nicht auf die Homepage schreiben, hier gibt's eine Pille, dann ist das Kind weg.
Genau, man darf schreiben, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, aber ich darf nicht schreiben, wie oder wie teuer oder genau, was sind die Konsequenzen Pille. Oder
genau.
So. Oder was sind nicht die Konsequenzen?
Genau, das Beispiel Hernel, das ist eine Ärztin aus Hessen.
Ja.
Die hat zum Beispiel immer geschrieben, das ist auch Medikament. Also nicht, dass man dann nur irgendwie sich auf einen Stuhl begeben muss und operiert wird im weitesten Sinne. Das geht, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man einfach eine Tablette nimmt und dann.
Genau, gibt verschiedene
Methoden. So eine Vergiftung und dann verliert man das Kind, genau. Und, das ist wohl das ist halt das am wenigsten Schlimmste, so in Anführungsstrichen. Und deswegen suchen viele Frauen das und das ist verboten. Zu sagen, dass man das macht. So, ja.
Und das wird jetzt endlich, dieser Paragraph wird endlich abgeschafft. Was nicht abgeschafft wird, ich habe das in einem anderen Podcast, der Lage der Nation, mir schon dazu angehört, ist der 218, das ist generell die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, also 218 fortfolgende sind das. Da gibt es auch viele Forderungen, die das gut fänden, wenn man das entkriminalisiert. Was heißt das? Eigentlich sind Schwangerschaftsabbrüche strafbar, aber es gibt gewisse Voraussetzungen, beispielsweise vor der 12. Woche mit einem Beratungsgespräch geht es dann oder bei schwersten Behinderungen und so weiter. Und es gibt Forderungen, das Ganze aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das passiert nicht, aber es passiert, das ist zwar jetzt nicht strafrechtlich relevant, ich möchte es aber trotzdem sagen, weil ich es gut finde, dass die Ampel versucht, alles andere zu tun, um quasi es einfacher zu machen, eine Schwangerschaft abzubrechen. Also beispielsweise die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten wird daraufhin, es wird überhaupt in die Ausbildung aufgenommen. Die Schwangerschaftsabbrüche sollen kostenfrei sein. Es soll auch, wie auch immer, verhindert werden, dass AbtreibungsgegnerInnen nicht mehr irgendwie vor Kliniken stehen und Frauen belästigen, die da hingehen. Die flächendeckende Versorgung soll sichergestellt werden. Genau, ja. Also ich finde.
Ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, das ist einfach eine ganz normale Krankenkassenleistung, die jeder Arzt, jeder Arzt anbieten muss, der das auch macht. Also das wäre das Einfachste zu sagen, eine Frauenärztin, ein Frauenarzt bietet das üblicherweise mit an, fertig. Und dann muss ich halt nicht, dann ist es auch schwierig, vor jedem Frauenarzt einen Spinner zu stellen.
Das ist wohl richtig, ja.
Das wäre so das Einfachste zu sagen, liebe also nein. Finde ich ein bisschen unverständlich, weil es gibt halt Kassenärzte. Kassenärzte sind also Menschen, das sind die normalen Ärzte, wo wir alle hingehen. Ja, also seid ihr seid sehr, sehr gut betucht oder gebt sehr viel Geld aus für eure Krankenversorgung. Der normale Krankenkassenarzt ist also ein Arzt, wo du die Krankenkassenkarte oder deine Rechnung herbekommst. Ja, also wo du einfach hingehst und sagst, ich möchte. So, ich könnte einfach sagen, wenn du bestimmte Sachen in bestimmten Krankenkassensitz hast, zum Beispiel Gynäkologie, das wäre, würde ich dir anbieten, wenn du Gynäkologe bist oder Gynäkologin, Frauenärztin. Könnte man ja einfach sagen, wenn du das anbietest, meine Liebe oder mein Lieber, dann bietest du das jetzt ab jetzt auch an. So, ja. Wie du auch, ich weiß nicht, den alle paar Monate normalen Check-up für gesunde Frauen anbietest oder Brustkrebsvorsorge oder was man hat. Ich bin jetzt nicht so oft bei einem Gynäkologe, man könnte jetzt mal überlegen, die machen noch ein paar 15 andere Sachen wahrscheinlich, ja. Aber die machen auch die ganze Schwangerschaftsvor- und Nachgeschichte. Sicherlich und dann wird wohl auch dazu gehören in den üblichen Leistungskatalog, dass man sagt, ich kann das jetzt gerade nicht haben, das geht gerade nicht, ich brauche da Hilfe.
Genau.
Und dann, das wäre das Einfachste, ne? Ja.
Also das ist auf jeden Fall sehr großartig. Ja, dann machen wir weiter. Thema.
Soll ich oder willst du? Ich weiß aber gar nicht.
Erzähl's kurz und du kannst dann was sagen. Also wir sind beim Thema Bundespolizei jetzt. Da ist erstmal ganz allgemein besser ausgestattet, besser fortgebildet und so weiter. Aber das ist interessant, da kann Daniel vielleicht gleich was zu sagen. Die Bundespolizei soll eine, ich glaube, pseudomisierte, hieß es, glaube ich, Kennzeichnung bekommen. Daniel, wie ist das und finden wir das gut?
Ja, das finden wir, also ich bin mir sehr sicher, ich finde es gut, ich bin mir sehr sicher, dass du es auch findest.
Ich habe es mit Ausrufezeichen eh geschrieben.
Sehr gut, also was, das ist die ganze Kennzeichnungspflicht, was heißt das? Das Problem ist, wenn man Menschen zum Beispiel in Polizeiuniform steckt, ihnen eine Maske aufsetzt, also häufig tragen die ja auch noch Masken, die nicht Corona-bedingt sind, sondern halt so Stoffmasken, so Sturmhauben. Am besten noch Helm und Schild und Schlagstock in die Hand nimmst, dann kann man die nicht auseinanderhalten. Dann sind Polizeieinheiten schon seit vielen, vielen Jahren durchnummeriert. Ja, also das ist der Zug 1, der Zug 2 und der Zug 3. Aber wenn man halt 5 starke, durchtrainierte junge Männer hat, die alle ungefähr 1,80 groß sind oder 1,75 und so angezogen sind und einer von denen verprügelt dich oder jemand anders oder macht was anderes falsch, sowas passiert halt auch bei Einsätzen der Polizei, da wird man niemals feststellen können, wer das war. Denn die anderen 4, die müssten im Zweifel sagen, wir waren das nicht, das war der, das passiert manchmal, das passiert manchmal nicht. Und deswegen ist die Überlegung, dass um Fehlverhalten von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dokumentierbar zu machen und aber auch um die anderen 4, die nichts falsch gemacht haben, zu schützen. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, die Kennzeichnungspflicht schützt natürlich einmal Menschen, die unter Umständen ansonsten von irgendwelchen polizeilichen Maßnahmen, die nicht in Ordnung sind, betroffen werden. Sie schützt aber natürlich auch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, weil du einfach sagen kannst, guck mal, das war die 113. Ich war aber die 112 an dem Tag, also lass mich damit in Frieden. Ja, das ist, also die Sache, und pseudonymisiert heißt, da steht halt nicht drauf Frau Müller oder Frau Schneider oder Herr Brunkhorst auf der Sache, sondern steht eine Zahl drauf und es gibt verschiedene Modelle in den Landespolizeien schon, wie ich diese Zahl bekomme und wie ich auch wieder loswerde, wenn nach dem Motto, wenn immer einer die 113 anzeigt, aber die macht dieser, dass ich die einfach mal loswerde und dann auch mal was machen kann, so. Und das soll dazu führen, und das kenne ich ganz konkret aus Videos, die ich auch schon gesehen habe, wo dann einfach durch eine Zahl, die auf irgendeinem verwackelten Handy wieder zu sehen ist, klar wird, welcher Polizist zuschlägt und welcher nicht.
Ja.
Und das kann ganz konkret zu erheblichen strafrechtlichen und dienstrechtlichen Konsequenzen führen. Und das ist eine Sache, die hat die SPD zusammen mit der CDU immer blockiert. Und ich halte das, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, ob die SPD da jetzt geläußert ist. Das Gefühl habe ich immer nicht. Ja, oder ich weiß auch nicht, wer das verhandelt hat, das müssen wir sich mal angucken, aber ich halte das für ein Ergebnis, was im Zweifel Gelb-Grün gegenüber den Leuten in der SPD, die da keinen Bock drauf hatten, durchgesetzt hat. Das ist ein gutes Ergebnis. Das ist einer Demokratie würdig.
Ja. Ja. Gut, dann kommt eine dringend notwendige Überarbeitung, und zwar wird jetzt, also es gibt ja den europäischen Haftbefehl. Also wenn jemand sich in Europa bewegt und verhaftet werden soll, können das die Länder ausstellen. Und Deutschland durfte das auch, bis der EuGH gesagt hat, nein, dürft ihr nicht. Vielleicht kann Daniel gleich sagen, warum. Und jetzt soll das verändert werden. Und zwar, dass es auch vorher eine richterliche Entscheidung gibt, die über diesen europäischen Haftbefehl entscheidet. Kann Daniel das erklären? Sonst kann ich das auch erklären.
Erklär du mal, weil ich gerade ein bisschen schwimme. Also ich versuche es auch gerade im QAV zu finden. Mach du mal bitte.
Genau. Also das Problem ist, ich habe das mir eben auch noch mal kurz angeguckt. Normalerweise braucht man für einen normalen, also einen nationalen deutschen Haftbefehl, gibt es auch einen richterlichen Beschluss zu. Das ist alles kein Problem. Sagt der Richter, ja, ist in Ordnung. Staatsanwalt sagt, okay, du, ich gehe jetzt los, Haftbefehl hier, zack. Bisher war es aber bei dem europäischen Haftbefehl so, da gab es ein Formblatt, da brauchte man keinen richterlichen Beschluss zu und hat gesagt, so ist der Staatsanwalt quasi oder die Staatsanwältin selber losgegangen und der EuGH hat gesagt, nein, das geht nicht, weil die Staatsanwaltschaften in Deutschland weisungsbefugt sind, im Zweifel dem Justizministerium oder dem Justizministerin gegenüber und das muss aber eine unabhängige Entscheidung sein. Und deswegen durften deutsche Staatsanwaltschaften keine europäischen Haftbefehle mehr ausstellen. Und das wird jetzt geändert, indem da auch eine richterliche Entscheidung vorgesetzt wird.
Genau, also das ganz kurz, um das mal vielleicht so ein Feeling zu bekommen. Also häufig sieht man ja die Akten nicht, wo man das hat, aber also Haftbefehle werden fast standardmäßig ohne also entweder sind die Staatsanwaltschaften so gut, ja, das ist die eine Möglichkeit, deswegen wird immer noch unterschrieben, oder aber die Gerichte prüfen das selten komplett durch. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen, aber also es wird fast jeder Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft, fast, ne, wirklich jeder Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft beantragt, erlassen. Wie gesagt, kann auch sein, weil die Staatsanwaltschaften das ganz gut machen. Verteidigungsstrategie in solchen Momenten ist übrigens häufig gar nicht, dass man versucht, den Haftbefehl loszuwerden, sondern dass man ihn versucht, außer Vollzug zu setzen. Also, dass man sagt, zum Beispiel, mein Mandant meldet sich ja jeden zweiten Tag bei der örtlichen Polizeidienststelle, hinterlegt 10.000 Euro bei der Staatsanwaltschaft und gibt seinen Pass ab. Ne, das funktioniert manchmal, aber also das ist schon schwierig. Und so ein europäischer Haftbefehl ist tatsächlich nur einfach ein deutscher Haftbefehl, der im Prinzip in so eine europäische Datenbank eingepflegt wird. Deswegen hat das die Staatsanwaltschaft auch bisher gemacht. Und dann ist es ganz einfach. Ich habe Mandanten, oder nicht einen Mandanten, ich habe immer wieder Mandanten, die dann überrascht sind, wie einfach das funktioniert. Ja? Also die haben dann auch so die Erwartungshaltung, wenn ich, sag ich mal, in Frankreich verhaftet werde, dass man dann noch da lange hin und her diskutiert und noch ein großes Freudenfeuer der Strafverteidigung abbrennt, warum man aus Frankreich nicht nach Deutschland kommt. Und ich kann das für viele europäische Behörden sagen, also wenn du Glück hast, hast du noch einen Rechtsanwalt an deiner Seite, der das nochmal richtig prüft. Sonst zack, zack, dann ist man aber schneller, also ich glaube, man ist schneller aus Paris in Hannover als aus München in Hannover. Das nur mal so als Hinweis, ja. So, also, und das gilt wahrscheinlich für viele europäische Hauptstädte. Das ist halt Europa, da arbeitet das schon. Es gibt Verteidigungsstrategien, aber die laufen dann häufig alle im nationalen Kontext und nicht darauf, dass man sagt, oh, Zypern wird mich schon nicht abschieben. Ja? Das interessiert Zypern überhaupt nicht, dass du das glaubst. Also, das ist sehr, sehr krasses. Man wird halt irgendwo kontrolliert und weg. Ne?
Ja. Gut, also das ist im Grunde eine Anpassung, die längst notwendig war. Boah. Genau. Dann auch was ganz Interessantes, aber nicht sehr konkret. Das Thema Überarbeitung von Ersatzfreiheitsstrafen, Maßregelverzug und Bewährungsauflagen mit dem Hinblick oder mit dem Ziel oder alles unter dem großen Punkt Resozialisierung und Prävention. Das klingt erstmal ganz gut, aber es ist halt sehr unkonkret. Sage ich.
Ja, da gibt es auch einen schönen anderen Satz, ne? Wir überprüfen das Strafrecht systematisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wertungswidersprüche und legen einen Fokus auf historisch überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Strafrechts und die schnelle Entlastung der Justiz. Das wäre ja ganz nice.
Genau.
Also ich würde zum Beispiel, man könnte tatsächlich so ein paar Sachen mal überlegen. Schwarzfahren zum Beispiel, also Erschleichen von Leistung, Schwarzfahren soll man, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ich habe nie an farbige Menschen gedacht,
an schwarze
oder People of Color gedacht, wenn jemand Schwarzfahren sah, oder ich habe mir weiß nicht, warum das manchen Köpfen müsste, aber es scheint zu sein, aber wie auch immer, also Erschleichen von Leistung, Fahren ohne Fahrschein, wäre zum Beispiel eine Sache, ob das alles sinnvoll ist. Das wäre ja im Prinzip das Pendel, das jetzt zurückschlägt. Also die letzten Monate der Großen Koalition hat man ja versucht, alles noch zu machen, was so geht an Straftatbeständen. Ja. Und wenn sie, außer da, wo es wichtig gewesen wäre, da hat man sich versammelt, die letzte Folge. Und wenn man jetzt mal das macht, was schon einige auch länger diskutieren, nämlich einfach mal sagen, was brauchen wir eigentlich noch? Ne?
Genau.
Ja, muss man sich halt im Einzelfall angucken. Ne?
Das müssen wir beobachten, aber es klingt erstmal ganz gut. Auch eine Neuerung.
Den nächsten Satz ist übrigens mein Lieblingssatz und fällt mir jetzt schon auf. Ich habe es ja nicht komplett gelesen, anders als du. Wir machen Strafprozesse noch effektiver, schneller, moderner und praxistauglicher, ohne die Rechte der Beschuldigten und deren Verteidigung zu beschneiden.
So.
Wir machen es noch effektiver. Also es ist schon sowas von effektiv.
Richtig geil, ja.
Aber jetzt machen wir es noch effektiver. Das ist schöner Wortmüll. Ja.
Aber was danach kommt, ist ganz interessant.
Ja.
Und zwar kommt eine jahrelange Forderung aus deinem Metier, Daniel, würde ich sagen. Und zwar die Videoaufzeichnung von Vernehmungen und Hauptverhandlungen. Und zwar würde ich vermuten, nicht mit dem Zweck, dass man online sitzen kann und sich einen Stream der Hauptverhandlung mit Daniel Brunkhorst angucken kann.
Das wäre sehr schön und es würde auch zu neuen Blüten führen, ja.
Genau. Sondern
würde nur noch Einspruch euer Ehren brüllen, den ganzen Tag.
Sondern
wir kommen jetzt zum Einspruch.
Ich wollte dich fragen, mit welchem Zweck?
Ja, also der Zweck ist mir 100% nicht klar, aber zu 90% schon. Also es gibt halt folgendes Problem. Ich erkläre das meinem Mandanten immer mit dem Auto.
Also steht nicht im Koalitionsvertrag, mit welchem Zweck. Deswegen.
Genau, und also der Zweck ist vor allen Dingen, um mal wegzukommen. Also ist, ganz grundsätzlich müsst ihr euch so vorstellen, wenn man eine Hauptverhandlung hat, da sitzen vorne drei hauptberufliche Richter, alles Juristinnen und Juristen, Vorjuristinnen, Vorjuristen, vom Land teuer bezahlt, und zwei Schöffen oder Schöffinnen. Da sitzt da mindestens eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt. Dann sitzt da, wenn es ein bisschen hoch hinausgeht, ein, zwei Nebenklägervertreter, also auch Volljuristinnen und Volljuristen. Und auf der anderen Seite sitzen, sagen wir mal, zwei Verteidiger. Ja. Mhm. Dann hat man also auf einen Schlag zwei, nehmen wir einen Nebenklagevertreter, drei, ein Staatsanwalt, also mindestens sieben Volljuristinnen und Volljuristen. Alle sind die ganze Zeit damit beschäftigt, mitzuschreiben. Mhm. Weil es gibt keinerlei Aufzeichnung. Ja, dann die Schöffen schreiben mit, und dann gibt's noch eine Protokollantin oder ein Protokollant, die schreibt am Landgericht nicht so viel mit. Ja, die schreibt nämlich nur, Herr Müller ist von ihr vernommen worden.
Was? Die schreibt nicht, was Herr Müller gesagt hat?
So, und dann ist nämlich genau die erste Frage, warum wird eigentlich so eine Zeugenaussage nicht aufgenommen, so dass man nachher sagen kann, also das möchte ich mir jetzt aber nochmal anschauen, ne, die Frau Schneider, die ihr vorhin ausgesagt hat, die hat nicht gesagt, was, die hat gesagt, das kann sich gar nicht vorstellen. Ja, so, dann müssen wir uns das mal angucken. Und dann, oh, siehe da. Das wäre so die eine Sache. Die zweite, dass halt einfach es einen etwas gibt, wo man sich dran festhalten kann. Da gesagt, das geht halt los. Damit hat die Zeugin gesagt, was oder wer, ja, und so weiter und so fort. Es geht dann auch darum, um bestimmtes Geschehen in der Hauptverhandlung aufzuzeichnen. Also ich habe schon viele Dinge in der Hauptverhandlung erlebt. Da wäre ich mir sehr sicher, wenn man das hätte so, dann schildere ich das später in einem Antrag, ja, zum Beispiel in einem Befangenheitsantrag. Und dann gucken sich die drei Richter und der Staatsanwalt und sagen, Herr Brunkel, das war ganz
anders. So ist das gar nicht passiert, ja.
So, also das ist jetzt schon hardcore, und das war auch hardcore asozial von der Kammer, aber sowas passiert halt auch, ja. Oder dass ein Richter so die ganze Zeit so Sätze raushaut, wo vollkommen klar ist, ja, wenn man sich das mal in Tutu anhaut, wie soll man denn da als Angeklagter überhaupt noch das Gefühl haben, dass man fair behandelt wird. Das sind also ein paar Sachen, das ist auch so. Und das Ziel ist halt sicherlich auch, dass man mit dieser Bild- und Tonaufzeichnung auch in die Rechtsmittel gehen kann. Also einmal in die Berufung bei manchen Verfahren. Wenn dann die Zeugin im zweiten, also am Landgericht, nachdem sie am Amtsgericht gesagt hat, ja, ich habe das gesehen, am Landgericht gesagt, ich habe das nicht gesehen, konnte ich auch nie, kann man ihr das natürlich besser vorhalten. Und aber auch in der Revision, ne? Wenn die, da kommt jetzt wieder das Auto, was ich vorhin angesprochen habe, wenn alle Zeugen sahen, also ich weiß nicht, ob er der Täter war, aber er fährt ein rotes Auto, ja, und einen roten Golf, ja, und dann sagt die Zeugin, die überfallen wurde, der kam angebraust, ja, mit seinem blauen Golf. Mhm. Und am Ende steht sowas passiert, dass dann am Ende in dem Urteil steht, identifiziert wurde der Täter insbesondere durch bla 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 bla, alles so unschön. Und i-Tüpfelchen, alle Zeugen haben gesagt, der Täter fährt einen roten Golf. So. Mhm. Und dann sagst du, Moment, warum habe ich mir denn aufgeschrieben, blauer Golf. Und am Ende ist es vielleicht, könnte man halt sagen, also das ist totaler Quatsch hier, ne? So, ich glaube auch, dass es manche Prozessteilnehmer sehr sehr hemmen wird, und zwar vielleicht gar nicht vielleicht gar nicht schlecht. Also ich glaube, ich werde mich vor Gericht nicht viel anders benehmen müssen. Es gibt ein paar Kollegen und es gibt ein paar Richterinnen und Richter vor allen Dingen, die sich, glaube ich, da benehmen werden anders. Mhm. Das merkt man schon, wenn man Kollege, gibt wenige Momente, wo das ist, aber manchmal sitzt mein Kollege hinten drin, dann benehmen die sich manchmal anders.
Hm. Okay, gut. Also, das ist auf jeden Fall was Gutes. Mhm. Dann kommt was, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht verstehst du es. Und zwar, ich kann ja auch das mal in dem Koalitionsvertrag lesen. Unter anderem regeln wir die Verständigung im Strafverfahren einschließlich möglicher Gespräche über die Verfahrensgestaltung und das grundsätzliche Verbot der Tatprovokation.
Gut, das sind zwei Sachen. Fangen wir hinten an. Grundsätzliche Verbot der Tatprovokation, das ist das, was man aus US-Filmen kennt, ne? Wenn da einer kommt und sagt, ja, ich möchte Gras kaufen. Bist du ein Polizist?
Ach, die Geschichte.
Ja, so, okay. Also, Tatprovokation ist, wenn ich dich provoziere, eine Tat zu machen. Oder anders, ich schleiche mich in Lauras Freundeskreis, um dann Lauras Freunde anzustiften, Betrügereien zu Lasten der Sparkasse Weser Bergland zu organisieren. Ja, so, und am Ende stellt sich raus, ich bin ein Spitzel. Und na, also ich provoziere das und am Ende nehmen wir alle von Lauras Freunden fest, weil die nämlich jetzt alle Betrügereien gemacht haben. So, also das ist das Tatprovokation.
Ja, dann verstehe ich. In dem Kontext habe ich nicht verstanden.
Also, wenn der Staat kommt, ja, glaubt, ich glaube, die Polizei kommt ganz konkret, glaubt nach dem Motto, und dich dann so lange provoziert, bis du halt eine Straftat begehst. So. Das soll verboten werden. Ja, also die Polizei muss dich schon bei einem eigenen Verbrechen oder einem eigenen Vergehen, einer eigenen Tat erwischen und nicht sehen. So. Dann gibt es Gespräche über Verfahrensgestaltung. Das macht man zum Beispiel im Wirtschaftsverfahren fast immer. Wie funktioniert das? Ja, mal ein fiktives Beispiel. Laura ist im Besitz von 5 Bäckereien. Ja, in diesen 5 Bäckereien produziert sie jeden Tag Kuchen. Und eines schönen Morgens kommt der Zoll, klopft bei Laura an, sagt guten Tag. Wie sieht das hier eigentlich aus? Und dann stellt sich raus, Laura hat, sagen wir mal, zwischen 0,5 und 3,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen und noch dies und das und jenes. So, und jetzt wird das alles aufgerissen und irgendwann geht es das Ganze bei der Größe wahrscheinlich zum Landgericht. Und jetzt ist klar, wir müssen aus Lauras Bäckereien jeweils 20 Leute vernehmen, also 100 Leute. Und wir müssen uns überhaupt erstmal darüber einigen, wie wir denn jetzt den Steuerschaden genau berechnen. Jetzt sagen einige, wie ist denn das? Ja, Steuerschaden berechnen ist gar nicht so einfach. Das Finanzamt macht sich nämlich irgendwann einfach, schätzt, dann muss man dieser Schätzung entgegentreten. Aber das Gericht darf später nicht schätzen. Das Gericht muss später eine belastbare Funktion, den Mindestschaden berechnen. Und da bietet es sich an in so einem Verfahren 100 Zeugen. Es geht hauptsächlich um Geld. Ja, niemand ist tot. Ja, und es geht jetzt darum, dass irgendwie Laura im Zweifel eine Chance hat. Na, Bewährung wird bei 3,5 Millionen ein bisschen schwierig. Wir wollen also das Ganze so weit drücken. Wird auch bei 500.000 Umständen schwierig, aber noch machbar. Also wir wollen das Ganze drücken und dann soll sie halt möglichst kurz sinnhaft, dass sie vielleicht noch einen offenen Vollzug kann, damit sie weiter backen kann und so. Und es soll ja auch nicht alles, ne? Laura will ja auch nicht komplett ruiniert aus dieser Nummer rausgehen. Wenn sie schon jahrelang Steuern hinterzieht, dann soll sich das ja auch gelohnt haben. Ja, also dann würde man sich üblicherweise Staatsanwaltschaft, Gericht, in dem Fall die Steuerfahne, das Finanzamt und die Verteidigung zusammensetzen und sagen, also, wie sieht denn das hier aus? Wollen wir uns hier um alles streiten? Oder gibt es hier einen Weg, den wir gehen können, nur um das Verfahren zu gestalten? Also wann werden welche Zeugen geladen? Okay. Machen wir das und das und das? Und da geht es noch nicht darum, dass man sagt, Laura räumt das alles ein. Ja, wir verständigen uns und dafür kriegt sie eine Bewährungsstrafe und muss nur 1 Million Euro abräumen. Das ist nämlich dann die nächste Stufe. Ja, die Verständigung im Strafverfahren heißt also...
Die
haben wir schon.
Genau. Ja.
Das andere haben wir jetzt auch schon, diese Verfahrensgestaltung, da gibt es auch extra eine SDPO-Norm, die ich jetzt natürlich auch nicht auf dem Kopf habe, aber da gibt es extra sowas, dass das möglich ist und das wird auch gemacht. Die Verständigung im Strafverfahren ist derzeit eine formale Sache, wenn die Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht sich verständigen, also zum Beispiel, das klassische Beispiel, der Angeklagte einer Sexualstraftat räumt großzügig alles ein, was er angeklagt wurde, oder zumindest 90% oder so, und dafür verzichten dann alle auf das kindliche Opferzeugen und dafür gibt's eine Freiheitsstrafe zwischen 4 und 5 Jahren. So, ja.
Okay.
So ein Beispiel wäre das zum Beispiel, und dann sagen alle, okay, der geht jetzt 4 Jahre weg, mindestens, vielleicht auch 5. Das Mädchen muss das nicht nochmal durchmachen. 4 bis 5 Jahre wäre übrigens, da reden wir nicht von der Vergewaltigung, sondern von weniger, ne? So, damit man einen Preis kennen. Und das will man offensichtlich nur, das ist alles so ganz schlecht geregelt, das will man offensichtlich gut regeln. Alles sinnvoll.
Okay. Gut. Nächster Punkt. Verteidigung wird ab der ersten Vernehmung sichergestellt.
Wir haben hier eins überstimmt. Darf ich eins noch machen? Den nächsten Satz finde ich sehr schön.
Ja.
Weil er für die Studenten wichtig ist.
Gericht aber das kommt danach. Das heißt, wenn du
erste Stunde.
Ja.
Nee, habe ich nicht. Ich gucke nur rein.
Verteidigung ab der ersten Vernehmung.
Ja, das habe ich gerade wieder am Wochenende gehabt, wo ich den halben Vormittag oder dreiviertel des Vormittags in der Haft rumgesessen habe, weil ich nämlich der Notdienst war. Also Verteidigung der ersten Stunde heißt, es klingelt, es kommt jemand beim Nachbar rein, weil, Sie müssen mal bei meinem Telefon, anders, ich rufe bei der Polizei, hören Sie mal, meine Nachbarin schreit. Ich glaube, der verprügelt die wieder. Polizei fährt dahin, macht die Tür auf, in der Küche steht einer mit einem Messer und einer toten Frau. Ja, so.
Blöd gelaufen. Klassisch,
ja, blöd gelaufen, genau, so. Für alle Beteiligten. Insbesondere aber für das Opfer. So, jetzt wird er vernommen, wird auf die Wache geschleppt und jetzt muss ein Anwalt her. So, und in solchen Fällen klappt das meistens sogar. Ja. Aber wenn er die nur verprügelt hat, ja, oder sie oder sonst was, dann muss eigentlich, sagt das europäische Recht, ab dem Moment muss ein Verteidiger. Man kann den nicht einfach vernehmen. Man will den jetzt aber vernehmen. Ja. Und das ist halt genau die Sache. Das ist alles nicht so geschickt gelöst. Es gibt einen Gesetzesentwurf, der ist jetzt 2 Jahre alt. Das funktioniert alles mehr schlecht als recht. Das liegt auch daran, weil überhaupt nicht klar ist, wer für diese Notdienste bei den Anwälten bezahlt wird. Ja, ich mache das dieses Wochenende wieder gratis. Ich war gestern wieder einen ganzen Vormittag, wieder einen Dreiviertelvormittag in der Wache. Da hüpft dann ein Mandat bei rum jetzt dieses Wochenende, so wie es aussieht, dass ich halt einen ganzen Vormittag in der Wache verbracht habe. Bin ich ehrlich gesagt, wirtschaftlich ist das nicht. Mhm. Und das müsste alles mal ordentlich geklärt werden. Es müsste nämlich eigentlich... Oh. Weil das eine staatliche Aufgabe ist, wenn ich das ganze Wochenende aufs Handy achte, damit mich die Polizei und die Staatsanwaltschaft jederzeit anrufen kann, sagen, Herr Brunkhorst, jetzt wollen wir bei jemandem vernehmen, kommen Sie doch mal rum. Ja, und der kennt nämlich keinen Anwalt. Dann müsste das eigentlich auch bezahlt werden. So. Und das ist aber so, dass die Polizisten wollen eigentlich natürlich erstmal den am liebsten 2 Tage ohne Anwalt vernehmen in aller Ruhe.
Ja. Genau.
So. Wichtige Sache.
Sehr gut. Dann, Daniel wollte eben dem schon vorgreifen, du musst übrigens weniger reden, weil ich habe noch 10 Minuten Zeit.
Gut. Dann können wir noch 20 machen.
Nein. Es soll eine Datenbank geben oder beziehungsweise alle Gerichtsentscheidungen sollen grundsätzlich anonymisiert in einer Datenbank öffentlich verfügbar sein. Das finden wir sehr gut. Genau, dann gibt es so einen ganzen Absatz zum Thema organisierte Kriminalität und sogenannte Clan-Kriminalität. Das fand ich jetzt alles nicht ganz so spannend. Da sollen so ein paar Sachen verbessert werden. Aber was ich interessant fand, zur sogenannten Clan-Kriminalität wird eine definitorische Klärung herbeigeführt. Also wir wollen uns mal damit beschäftigen, was ist eigentlich Clan-Kriminalität, bevor wir das immer, wie gewisse konservative Kreise das gern machen, einfach alles als Clan-Kriminalität bezeichnen.
So CDU-Minister wie Boris Pistorius, meinst du? Googelt Boris Pistorius, dann wisst ihr, warum Laura lacht.
Okay. Dann das Thema Kindesmissbrauch. Da ist ja nicht mehr viel zu retten, weil das ist ja alles in der letzten Legislatur verbockt worden. Ich fand es nur ganz interessant. Ich weiß nicht, vielleicht stand das im letzten Koalitionsvertrag auch schon, keine Ahnung. Es gibt so ein paar Sachen, ne? Datenaustausch soll verbessert werden, BKA soll personell gestärkt werden, alles schön und gut. Aber sie unterstützen natürlich auch Programme wie Kein Täter werden, also mal auf die präventive Seite geguckt. Und das ist immer eine gute Sache in diesem Kontext.
Finde ich gut.
Genau. Dann geht es ein bisschen um Kriminalität mit Schusswaffen. Das soll besser erfasst werden, um zu gucken, wie viele Straftaten mit Schusswaffen werden eigentlich begangen und wo ist da eine Problematik, ne, wer hat Schusswaffen und so weiter. Genau, ist auch alles nicht so spannend.
Das ist ja auch nicht so freiheitlich, dass man Schusswaffen weiter zurückdrängen will, ne?
Was ganz interessant ist, wir kommen zum Thema so ein bisschen Sicherheitspolitik. Einmal, also wir haben das ja gehabt in den letzten Jahren, es gab so ein paar Sicherheitsgesetze, immer so ein bisschen freiheitseinschränkend in verschiedenen Aspekten. Die sollen mal, oder die und auch zukünftige sollen mal evaluiert werden hinsichtlich deren Auswirkungen und Effektivität. Dass man halt wirklich überhaupt mal guckt, hat das Gesetz das gebracht, was man sich davon versprochen hat, oder nervt es einfach nur alle, weil Daten irgendwie leichter abrufbar sind und so weiter. Das halte ich auch für sinnvoll. In dem Zusammenhang schließt die Ampel aus, dass es keine flächende Videoüberwachung gibt und auch keine biometrische Erfassung bei Videoüberwachung.
Du hast jetzt gesagt, schließt aus, dass es keine gibt.
Dass es eine gibt.
Gut, genau, ja. Also keine flächendeckende Videoüberwachung und biometrische Erfassung dabei.
Jo. Ja, das finden wir gut. Und das habe ich jetzt hier gerade gesehen. Es wird auch keine Klarnamenpflicht im Internet geben.
Zapalot.
Es ist,
Mark Zuckerberg atmet auf.
Das ist wirklich, ja, aber auch andere Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Das ist schon. Du darfst übrigens trotzdem überhaupt was sagen. Das ist schon.
Danke, dann!
Aber wir,
das war jetzt aber auch die sind auch die Themen, die jetzt aber auch. Also ich finde, aber was ich finde, sage ich gleich zum Schluss.
Genau, wir wollen ja auch eine kurze Folge machen. Es ist auch gleich alles durch und am Ende sagen wir nochmal, wer Justizminister wird. Das auch ganz interessant. So, genau, dann, was da noch dazugehört, für die Bundespolizei soll es keine sogenannte Quellen-TKÜ geben, Telekommunikationsüberwachung. So. Oder auch die Online-Durchsuchung soll für die Bundespolizei nicht zur Verfügung stehen. Und man möchte gesetzlich mal regeln, wie man sogenannte V-Personen einsetzt. Daniel, was sind V-Personen?
Das sind verdeckte Personen, also dass man, wie man, also wenn Laura, die eigentlich Polizistin ist, im Drogenhändlerring Basinghausen Nord eingeschleust wird.
Genau.
Da darf sie auch keine. Ja. Okay, tatsächlich steht das drin. Keine Quellen-TKÜ für die Bundespolizei. Ja. Krass. Ich sag gleich mal was zu diesem ganzen, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Kann ich gleich mal erzählen.
Gut. Ja. Und du hast noch einen Punkt rausgefunden?
Ja, Seite 10. Wir werden den Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit wirksamer ausgestalten. Man will also jetzt irgendwie.
Die Leute, die jetzt nicht bestraft werden konnten, damit.
Genau. Genau. Also es geht jetzt mal endlich darum, dass man nicht mehr Abgeordnete bestechen darf. Und die ganze CDU wahrscheinlich so, nein, damit verdienen wir auch unser Geld damit. Ja, also das ist schon.
Warum sollte ich jetzt noch Abgeordneter werden?
Ja, genau, das macht doch gar keinen Sinn. Das gibt gar keinen Sinn. Viel zu wenig Kohle. Ja, wie soll ich denn so meine Villa in Berlin mit meinem, naja. Also, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Warum? Weil ich habe jetzt eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben, die letzten 16 Jahre mir antrainiert, dass ich das alles zum Kotzen finde, was rechtspolitisch läuft.
Ja, und es ist total erschreckend, was hier gerade passiert ist.
So, genau. Und jetzt, also es ist wirklich ganz, ganz komisch, ganz mieses Gefühl bei der Sache.
Ja,
also das ist
ja.
Du zuerst.
Genau, also um mal zu einer kleinen Gesamtbewertung zu bekommen. Also dieser Koalitionsvertrag hat andere Schwachpunkte, auf jeden Fall. Also wenn man mal Bock hat, sich das durchzulesen, gerade was das Thema Klimaschutz angeht, ja. Aber das ist ja nicht unser Thema hier im Podcast, sondern wir haben nun mal das Thema Justiz bzw. das Thema Strafrecht. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr angetan davon.
Also es fehlen so ein paar Sachen, ne? Also Reformen, aber das ist ja schön im Koalitionsvertrag, deswegen habe ich das vorhin auch mit einer Partnerschaft verglichen. Nur weil man anfangen in einer Partnerschaft nicht abspricht, jedes Jahr in Urlaub zu fahren, kann man es ja trotzdem machen. Ja?
Ja.
Und hier ist es halt genauso. Man kann jetzt immer noch ein paar Sachen machen und zum Beispiel die Überarbeitung der Tötungstatbestände wäre so eine Sache. Und dass sie jetzt dass sie nicht als erstes sagen, wir drehen diese Kindesmissbrauchsbums zurück, sondern halt irgendwann vielleicht einen minderschweren Fall einführen bei so ein paar Sachen, ja, damit man damit irgendwie arbeiten kann. Alles geschenkt. Aber insgesamt ist dieser Reflex, den ich habe, wenn das kommt, dass ich immer schreiben will, oh, ist das alles scheiße.
Ja, immer alles, wir wollen das verschärfen.
Ja, das ist halt weg. Und das fühlt sich ganz komisch an. Es fühlt sich ganz komisch an. Ich fand das auch ganz spannend zu beobachten. Selbst die Jusos und die grüne Jugend haben ganz handsam, wie sie jetzt sind, gesagt, oh, das ist toll, dem müssen wir zustimmen. Auch das so, nachdem echt jedes Mal die Jusos die letzten Jahrzehnte ehrlich gesagt, wollen wir halt nicht.
Auch zu Recht.
Ja, auch zu Recht, natürlich. Also es wirkt so ein bisschen, als wenn sich da echt mal was in die bessere Richtung entwickeln kann. Ne? Und echt ein paar Sachen, wo ich mich echt drüber freue. Und wenn die anschließend noch ein bisschen, aber das wird halt, glaube ich, das versteckt sich unter diesem systematischen Durchgehen durch die Strafbestände, durch Straftatbestände. Da versteckt sich dann sowas drin, weil du, ne, wir wollen also, da haben sie verpackt, dass man sowas macht und da wird man systematisch dann auch mal sagen, oh, aus systematischen Gründen brauchen wir einen besonders, also einen minderschweren Fall des, und ich schätze, da verstecken sich auch die Reform der Tötungstatbestände. Mhm. Und das wird richtig spannend die nächsten Jahre. Also jetzt schon mal schnell Jura studieren und im Strafrecht arbeiten oder so wie wir schon Jura fertig gehabt haben, das wird spannend. Und ich finde spannend, wie gesagt, auch, was vielleicht gesagt, wie Polizei und Staatsanwalt, die kommen gar nicht drauf klar, ne? Rainer Wendt auch schon nur am Heulen, ja. Also, dass ich jetzt mal das nicht mehr nach den Bedürfnissen von irgendwelchen Hardcore-Bullen, also nicht Polizistinnen und Polizisten, sondern Bullen, da gibt's ja noch einen Unterschied, also nach so einem harten Polizisten,
das ist jetzt schon nicht mehr. Ah, das ist schon wirklich schön, ja.
Ja, das, also dass es mal gesellschaftlich ein bisschen auch in die andere Richtung geht, das freut mich.
Ja.
Das, aber ich muss erstmal damit leben, dass ich das nicht alles Kacke finden darf, was auf Bundesebene passiert.
Okay, dann.
Anwälte verdienen immer noch zu wenig, das finde ich Kacke, das steht da nicht drin, das ist Sauerei. So, jetzt habe ich was.
Gut, ich wollte vermutlich neuer Justizminister, das, das Ressort geht an die FDP. Und das wird Marco Buschmann übernehmen.
Marco Buschmann? Ja. Was wissen wir über Marco
Buschmann? Marco Buschmann hat irgendwas Blödes in der Pandemie gesagt, auf jeden Fall. Das,
ja, das ist aber die ganze FDP.
Ja. Marco Buschmann kann ich tatsächlich sonst gar nicht viel zu sagen. Ich habe die Seite mal offen hier. Aber was ich ganz gut finde, er ist gegen Vorratsdatenspeicherung. Er möchte bestehende Sicherheitsgesetze streng überprüfen. Das findet sich ja auch im Koalitionsvertrag so wieder. Ist sonst so ein bisschen im Wirtschaftsrecht unterwegs, hat zu einer europarechtlichen Fragestellung promoviert. Also in dem Bereich hält er sich auf.
Da sagen wir mal so, also FDP und ich waren noch nie große Freunde, werden wir wahrscheinlich auch nicht. Und in der Pandemie war das ja irgendwie so der Versuch, so die demokratische AfD zu werden in den Fragen. Irgendwie alles ein bisschen nervig, ein bisschen vereinfacht. Aber ich sage mal so, wenn die Justiz machen, das ist nicht das Schlechteste.
Nee, finde ich nämlich auch.
Und ich habe ganz ehrlich auch sehr ruhig geschlafen, was diese ganzen, also es gibt so ein paar Privilegien, die man als Rechtsanwalt hat, die irgendwie eigentlich auch mal auf den Prüfstand müssten. Das wird die FDP auch in aller Ruhe für mich verteidigen. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass Rot-Grün hier irgendwie anfängt, meine Altersvorsorge zusammen zu streichen und auf der anderen Seite nicht die Einnahmensituation verbessert. Das ist schon ganz kommod so. Also aus Verteidigersicht, aus Rechtsanwaltssicht läuft das nicht in die falsche Richtung, und sondern, glaube ich, ganz gut so.
Ja.
Und wenn die das irgendwie hinkriegen, jetzt auch noch die Pandemie, das Schlusskonzert für die Pandemie zu organisieren, dann bin ich zufrieden.
Genau. Für die Historie, wir befinden uns im zweiten Pandemiewinter.
28.11. ist heute. Kurz vor Omikron.
Genau. Aber Omikron soll bisher nicht so schlimm sein. Omikron ist die neue Variante.
Genau, aber jetzt wollen wir doch drüber reden. Wir sind übrigens mit dem Jura-Thema durch, ihr könnt ausmachen.
Genau, wir waren jetzt aber auch noch ganz kurz, weil ich muss wirklich...
Genau, ich weiß. Also Omikron, ich hoffe nur, es gibt da ja diesen einen Bericht, dass es alles milde ist.
Genau.
Ich bitte darum, weil wenn das nämlich die anderen Zahlen, die da rumdüsen sind, dieses 5 bis 10 Mal so tödlich, dann haben wir bis Ostern hier...
Mauern wir uns
ein. Es wird nicht zu spät.
Scheiße.
Zu spät, zu wenig.
Genau.
Also wenn das wirklich 500% so ansteckend ist wie der Wildtyp und 5-mal so tödlich, dann ist bis Ostern durch.
Mhm.
Und zwar auf die schlimmste aller Weisen. Sag ich mal. Also wir beide hoffen aber noch nach wie vor, wir wollen hier keine, vor allem mal wir beide hoffen, das habe ich jetzt eben verstanden, weil wir eben noch nicht fotografiert haben, dass es am Ende nur mit milden Verläufen sind, und dann ist der Gamechanger, dann kriegen nämlich endlich alle ihren Schnupfen, den sie sich ausgedacht haben, und
genau,
das wäre ganz gut. Gut, Laura, du schneidest das später.
Jo.
Vielen Dank dafür.
Das mache ich.
Ansonsten danke an die fleißigen Verhandlerinnen und Verhandler.
Genau.
Make strafrecht great again.
Ja.
Also fair again wäre vielleicht besser.
Könnt ihr die Folge auch so nennen? Make strafrecht great again.
Nee, fair again. Schreibt fair again. Again?
Ja, okay, das mache ich.
Weil great again ist nach
wie vor. Ist immer irgendwie das blöd, ja.
Das sind nach wie vor Nazis mit komischen Typen.
Okay, immer diese Nazis.
Fair again.
Okay, gut, alles klar.
Hau rein. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
5